Tod und Teufel, ihr kennt ihn alle, Moby Dick. Und ich werde ihn von Kap Horn bis hinauf in das Polarmeer verfolgen und wenn es sein muss, bis in die tiefsten Abgründe der Hölle hinab. Dafür seid ihr auf meinem Schiff, Männer, um diesen weißen Wal über alle Meere zu jagen. Wollt ihr mir die Hand darauf geben?
Ja. Captain Ahab ist besessen von dem weißen Wal, der ihm einst das Bein abriss. Für seinen Rachefeldzug setzt Ahab das Schiff und die Mannschaft aufs Spiel, aber seine Männer folgen ihrem charismatischen Kapitän bedingungslos bis auf den Steuermann.
Die ganze Besatzung scheint ja wie verwandelt zu sein. Er hat ihre Seelen verhext. Ich sehe, wie ein Wahnsinn ihr alle übrigen wahnsinnig macht.
Doch er kann die Mannschaft nicht davon überzeugen, den Kapitän wegen seines selbstmörderischen Verhaltens abzusetzen.
Ein Captain verstößt nicht gegen das Gesetz, er ist das Gesetz, das ist meine Meinung.
Tatsächlich war der Kapitän in der großen Zeit der Segelschifffahrt eine Art Alleinherrscher, so wie hier in der gleichnamigen Verfilmung von Herman Melvilles Roman Moby Dick von 1956.
Der Kapitän auf einem Ozeanschiff, das auf große Fahrt geht, hat tatsächlich ziemlich viele Vollmachten gehabt und hat sie auch immer noch, obwohl die heutzutage natürlich durch staatliche Regelungen schärfer eingegrenzt sind als in früheren Zeiten.
Schiffe auf Hochseefahrt, so der Historiker Robert Bohn, waren immer auch Gefahrengemeinschaften. Dafür brauchte es eine starke Führungspersönlichkeit. Das galt im Besonderen ab der frühen Neuzeit, als die europäische Kolonialgeschichte begann.
Im Mittelalter, wenn ich die Seefahrt während der Hansezeit ins Auge nehme, da war die Bordgemeinschaft eher genossenschaftlich geregelt. Dieses hat sich dann, als die Europäer über die Ozeane global ausgriffen, hat sich die Rolle des Kapitäns gewandelt und da wurde er in der Tat der Allmächtige an Bord eines solchen Schiffes. Diese Schiffe sind ja auch viel größer gewesen. Im Vergleich zu einer Hansekrocke, 10-mal so groß. Und da haben die Kapitäne immer mehr Macht bekommen, weil sie ja auch eine viel größere Verantwortung hatten.
In der Zeit der europäischen Kolonialeroberungen fungierten die Schiffe auch als schwimmende Vertreter ihres Landes, mit dem Kapitän als oberstem Repräsentanten. Damit wurde der Kapitän zu einer öffentlichen und auch literarischen Figur, allerdings mit ambivalenten Zügen. Die Kombination Allmacht und geschlossene Gesellschaft prädestinierte dafür, aus dem Kapitän einen gefürchteten Despoten zu machen.
Es gibt Gerichtsverfahren, wo dann aufsässige Matrosen vor Gericht gestellt wurden, wenn das Schiff zurückgekommen war und die Matrosen dann in den Prozessen zum Ausdruck brachten. Aber der Kapitän war doch ein großer Schinder. Aber es ist auch oftmals eine literarische Fiktion, die dahinter steckt, dass man das Bild des Kapitäns als Matrosenschänder hat. Denken Sie doch mal an den Fall Meuterei auf der Bounty.
Die historische Meuterei auf der Bounty im 18. Jahrhundert wurde vielfach literarisch und filmisch verarbeitet. So wie hier in der Verfilmung von 1935 mit einem Kapitän als brutalem Schinder, der Matrosen wegen geringster Vergehen auspeitschen lässt.
Ich zeig Ihnen noch, was Prügel heißt.
Wenn ich Ihnen raten darf, seien Sie nicht so hart mit Ihnen. Wir segeln 10.000 Meilen, eingesperrt in dieses Schiff für die nächsten Jahre. Das ist doch wie ein Pulverfass.
Ich habe mein eigenes Rezept. Es gibt nur ein Mittel und das ist die Peitsche.
In Wirklichkeit aber war der Anlass für die Meuterei auf der Bounty nicht das Verhalten des Kapitäns, sondern die Unlust der Matrosen, das Südseeparadies wieder zu verlassen. Allerdings konnte das Matrosenleben auf Segelschiffen tatsächlich höllisch sein. Weil die Schiffe chronisch unterbesetzt waren, wurden junge Männer zum Dienst auf Schiffen gepresst. Der Alltag war so erbärmlich, dass nicht wenige Matrosen gerne auf Piratenschiffe übertraten. Denn diese waren in der sogenannten goldenen Zeit der Piraterie um 1700, anders als Handelsschiffe, oft gut bemannt. Die meisten Piraten waren blutjung. Und Piratenkapitäne waren in der Regel keine Despoten, denn sie wurden von der Mannschaft gewählt und konnten auch wieder abgesetzt werden. In Literatur und Film hat man Piratenkapitäne immer wieder zu Robin Hoods der Seefahrt verklärt oder, wie in Fluch der Karibik, zu schillernden Hippies.
So, so. Jack Sparrow, nicht wahr?
Captain Jack Sparrow, wenn ich bitten darf.
Sie sind ohne Zweifel der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe.
Aber ihr habt von mir gehört.
In Wirklichkeit hoben sich Piratenkapitäne oft durch nautische Kenntnisse und auch Bildung von den Mannschaften ab. Manche kamen aus dem niederen Adel. Aber lustig wie in Fluch der Karibik, so Robert Bohn, war der von Brutalität und Sauferei bestimmte Alltag der Piraten nicht. Und alt wurden Piratenkapitäne auch nicht.
Entweder sind sie am Suff gestorben oder haben Schiffbruch erlitten, ertrunken oder sie wurden ausgesetzt oder sie sind gefangen genommen worden, wurden dann gehängt. Um 1720 sind allein von den Engländern rund 2000 Piraten gehängt worden.
Doch die triste Realität auf See konnte dem Mythos des Kapitäns nichts anhaben. Im 19. Jahrhundert wurden Kapitäne sogar zu Opernhelden, wie in Richard Wagners Der fliegende Holländer. Dem Opernstoff zugrunde liegt die Legende um einen Kapitän, der im schlimmsten Sturm Kap Horn umrunden will. Er schwört blasphemisch nicht aufzugeben, selbst wenn es bis zum jüngsten Tag dauert. Seitdem soll sein Schiff im Meer umherirren. Auch diese berühmteste Kapitänssage handelt wie bei Ahab von frevelhafter Besessenheit. Der Kapitän war als tragischer und wahnsinniger Held idealer Dramenstoff. Im 19. Jahrhundert enden die großen Kapitänserzählungen, die neuen Dampfschiffe erfordern moderne Arbeitsteilung. Und mit dem beginnenden Tourismus verliert der Kapitän den Nimbus des Abenteurers.